Das ist das Vorrecht des Predigers, dass er die Maske absetzen kann. Ich möchte ein kleines Rätsel vorwegstellen mit dem ersten Beamerbild. Ich mache immer so ein Zeichen und dann kommt das hoffentlich von der Regie. Wo ist das? Wer kennt diese Stelle? Wow, ihr seid ja durchgebildet. Ja, genau, die Affenschaukel. Und die hat was ganz Besonderes. Wenn man da mit dem Fahrrad fährt, dann juckt es einen wirklich, dass man mit Vollgas da runtertrippelt und an der anderen Seite so weit wie möglich mit dem Schwung hochkommt. Ja, das ist auch so ein bisschen das Thema, den Schwung mitnehmen. Ich habe mir heute Morgen auch überlegt, bei dem Wetter, wie soll man den Schwung überhaupt kriegen? Okay, da rauszukommen aus dem Bett, gut, es ging ja noch alles, aber es ist schon ein trüber Tag. Aber der Schwung muss mitgenommen werden. Das ist überall im Leben so. Wer sich ein bisschen in der Formel 1 auskennt, ich bin da interessiert zumindest, da hat dieser Lewis Hamilton seinen großen Gegner Verstappen echt niedergerungen in Brasilien. Und er möchte jetzt diesen Schwung mitnehmen in die drei letzten Läufe. Verständlich. Oder wenn man an unseren neuen Bundestrainer im Fußball denkt, Hansi Flick, er hat 7-mal gewonnen als neuer Trainer. Er möchte den Schwung in die Weltmeisterschaft nächstes Jahr mitnehmen. Und wenn man etwas mit Gott erlebt hat, so wie gerade hier Andreas vorhin erzählt hat, da möchte man eigentlich solche Dinge mitnehmen in die kommende Zeit. Sie beflügeln einen. Ich kenne die Situation auch, wo man sagt, jetzt ist Schluss. Und in dem Moment geht die Türe auf. Diese Form von Schwung, das Angestaute an Frust, an Enttäuschung oder sonst wie, man möchte das jetzt einfach mitnehmen, ins nächste Mal. Nun sagt Paulus, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Er gibt aber auch im gleichen Vers die Antwort, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen. In allen beruflichen, familiären, geistlichen, aber auch sportlichen Fortschritten bedarf es der leitenden Hand Gottes. Sie ist zuständig für den Schwung. Und er wirkt, dass ich überhaupt etwas will, dass ich dazu überhaupt das Bedürfnis habe, es zu wollen. Und ich merke auch mir selber, manchmal brauche ich schon einige Dinge, um mich in Bewegung zu setzen. Da kommt die Faulheit dazu oder irgendetwas anderes. Aber es muss im Schwung bleiben, auch heute. Dass Paulus das so will, macht alles überaus wertvoll. Gott bewirkt dann die Ereignisse, die Ergebnisse. Er bewirkt die Umstände auf Jahre hin. Er behütet die Karriere und er beschützt vor dem Bösen. Und wo Gott nun die Hand drauf hat, der wird auch alles Unvollkommene, auch alles schaffen mit Furcht und Zittern, gehört dazu, vollständig richtig in seinen Augen und letztlich auch in den unseren. Und darauf kommt es, glaube ich, im Glaubensleben auch sehr an, dass wir selber sagen können, jawohl, er hat alles gut gemacht. Es geht also um eine Art geistlicher Realismus. Und ich finde, dieser geistliche Realismus, der ist total kompatibel zum praktischen Leben. Es ist kein Glaube ins Ungewisse. Ich war mal mit meinem Sohn bei einer deutschen Meisterschaft dabei gewesen, wo er im Fahrradrall fuhr. Und da ging ein furchtbarer Platzregen nieder. Und dieser Platzregen hat diese Meisterschaft völlig unmöglich gemacht. Die Fahrer waren empört, dass der Veranstalter die Sache abgebrochen hat. Warum hat er die Veranstaltung abgebrochen? Er hat vorher gesagt, es regnet nicht. Und daher hat er auch unterlassen, die Dinge so umzustecken, dass man sie hätte auch noch fahren können. Das ist unrealistischer Glaube. Ich lese mal den Text heute für die Predigt, Philipper 3, Vers 12 bis 16. Dies Ziel habe ich noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht vollendet. Ich jage ihm aber nach und möchte es gerne ergreifen, nachdem ich von Christus ergriffen worden bin. Liebe Brüder, ich bilde mir nicht ein, den Sieg schon errungen zu haben. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was da vorne ist und verfolge nur ein Ziel, den hohen Kampfpreis der himmlischen Berufung zu bekommen, die Gott durch Jesus Christus an mich hat ergehen lassen. Wohlan denn, sofern wir schon geistlich reif geworden sind, lasst uns in dieser Gesinnung unseren Wandel führen. Wenn ihr aber noch in irgendeinem Punkt anders urteilt, wird es euch Gott auch noch offenbaren. Und Vers 16, das, worin wir schon übereinstimmen, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Das ist der Text nach Hans Bruns, der als erster mit in Deutschland eigentlich für mich jedenfalls ein Testament übersetzt hat, was ich verstehen konnte. Ich habe ihn dann später auch mal persönlich kennengelernt. Und ich habe mir in diese Bibel, die ich auch hier habe, reingeschrieben. Ich war damals im diakonischen Jahr. Das gilt auch ganz fürs Motocross. Ich war Motocrossfahrer 6 Jahre vorher, kam da zum Glauben und habe dann diese Texte gelesen. Genau das mit dem Ziel. Also wenn du kein Ziel hast, dann geht es auch nicht in die richtige Richtung. Darf ich um das nächste Beamerbild bitten? Das ist im Trail, im Fahrradtrail. Mein Sohn ist das bei irgendeinem Weltcup. Und das Ziel ist einfach noch nicht erreicht, aber es ist bekannt. Und man sagt ja so schön, der Weg ist das Ziel. Ja, okay, also der Weg heute ist das Ziel. Gut, da kann vielleicht nicht so viel rauskommen, weil das Wetter so aussieht und die Umstände so sind. Und man sagt sich dann, genieße das Leben so gut es geht, was es dir heute bietet, denn irgendwann wird es zu Ende sein. Luther übersetzt diesen Vers 13 so, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was da vorne ist. Das ist also ein Ziel. Da ist nicht nur der Weg, sondern da kommt wirklich etwas ganz Konkretes, was er tatsächlich mit seiner ganzen Person erreichen möchte. Und das Wort einschätzen kann man auch übersetzen mit berechnen oder mit erwägen, mit überlegen, sogar mit bedenken. Es ist also eine Meinung, die er da hat. Und in Vers 12 steht das Wort vom Ergreifen. Da steht, wenn man das übersetzen möchte, vom Griechischen her in sich aufnehmen, geistig erfassen, nämlich Christus. Er möchte es gern ergreifen, er hat es aber noch nicht in Händen. Und so wie dieser Trailfahrer mit Fahrraddrail jetzt da hoch will, er fährt mit Schwung an, er hat viel Schwung und er möchte mit dem Vorderrad über die Kante oben kommen, das Vorderrad hinter der Kante einhängen und dann stehen bleiben und dann kann er mit dem Körperschwung das ganze Ding rüberkriegen, auf der anderen Seite wieder runter. Also nicht kopfüber, sondern er geht dann aufs Hinterrad und setzt sich so oben drauf. Übrigens ist der Junge auch hier schon mal in der Halle gefahren, auf dem Tisch, ja. Also ich habe das oft genug miterlebt. An der Stelle, wo er das probiert hat, ist er nicht drüber gekommen. Und später hat es dann später mal irgendwo doch geschafft. Aber der Schwung ist wichtig. Und man muss ein Ziel haben. Er musste da oben drüber. Ja, das Ziel ist noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht vollendet. Da steht das Wort vollkommen. Aber in dem Sinne, und zwar einem Lebensabschnitt entsprechend, so wie ein Kind zum Beispiel stehen kann und auch schon in diesem Augenblick vollkommen ist, obwohl es noch nicht lesen und schreiben kann, in diesem Sinne ist dieses vollkommen gemeint. Das große Ziel hat er also noch nicht erreicht, aber er weiß sich auf dem Weg dahin. Dabei nimmt er eine das Leben fördernde, vorbildliche Haltung ein. Er lässt sich weder vom Vergangenen beeinflussen noch steuern. Nicht die Vergangenheit, sondern das Ziel bestimmt jetzt sein Leben. Er kann sogar sagen, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was da vorne ist. Vergessen, das kann man auch übersetzen und diese Übersetzung fand ich ganz gewaltig gut. Das heißt, vergessen heißt der Nichtbeachtung anheimstellen. Also etwas, wovon ich weiß, das war nicht gut. Dass ich das der Nichtbeachtung anheimstellen kann. Also, auf gut Deutsch, es geht mich nichts mehr an. Und das ist im Sport außerordentlich wichtig, dieses der Nichtbeachtung anheimstellen. Es ist eine Schlüsselstelle im Leben. Wenn ich es nicht tue, habe ich Probleme. Es hat Folgen. Und das Ziel wird verwässert. Es wird schwieriger. Es wird ernster. Es gibt Zerwürfnisse und anderes. Ihr wisst ja, wenn man älter wird, hat das sicher auch schon mal gehört, dann erzählt man gerne von früher. Und dann denken die anderen Menschen, wenn der nur bald mal aufhören würde mit seiner Geschichte, die haben wir schon 20 Mal gehört. Also so ist es hier, aber jetzt nicht. Eines meiner schwierigsten Rennen war auf der Berliner Avus-Rennstrecke. Und das ist schon lange her. Ich war damals 23 Jahre alt und das war ungefähr ein Monat, bevor ich zum Glauben kam. Da fand dieses Rennen statt und ich hatte meine 125er Maschine mit meinem Freund Jürgen zurechtgebaut zu einer kleinen, feinen Rennmaschine. Da mussten wir damals von Stuttgart noch die lange Tour über die DDR nehmen, über die Grenze und was haben Sie da und was wollen Sie in Berlin und so weiter. Dann in Berlin selber war die Fahrzeugabnahme, der Rennleiter wollte uns nicht fahren lassen, das Motorrad gefiel ihm so nicht, wir sollen es mal anmachen. Ich sage, nein, das machen wir nicht, Motor dreht man im Standgas nicht Vollgas, im Stand nicht Vollgas und so weiter. Es waren nur Schwierigkeiten und dann hat es geregnet und dann war der Start. Ich war der erste Fahrer, mein Freund Jürgen musste nach 3 Stunden mich ablösen und so wechselten wir, bis die 24 Stunden rum waren. Und ich weiß noch, wie ich dann in diesem Nebel der vielen Fahrzeuge da langfuhr, ich war auf der linken Seite und da war plötzlich die Barriere wo des Mittelstreifens, ich konnte gerade noch ausweichen nach rechts rüber, lauter solche Sachen. In der Nacht wurde es bitterkalt, also ich schätze, dass wir noch 1 Grad plus hatten und es hat geregnet, wir froren. Dann die letzten 3 Runden und die letzten 3 Stunden auf dem Motorrad, der Krampf im Oberschenkel. Und dann das Schönste beim Ganzen, als wir gewonnen hatten, musste der Rennleiter uns den Pokal überreichen. Aber das war für mich ein Erlebnis, vielleicht über 24 Stunden einfach nur wissen, was wir wollen. Durchhalten, selbst bei Reparaturen danach, selbst als das Rücklicht nicht mehr ging, weil die Birne immer durchbrannte, wir disqualifiziert werden sollten, wenn wir noch einmal ohne Licht hinten vorbeikämen und so weiter. Dann haben wir eine Taschenlampe hinten angeboten, sie mit Batterien geladen, damit wir nur Licht hatten, solche Dinge. Aber wir hatten gewonnen, das Ziel war erreicht. Ich sagte ja, es war einer meiner schwierigsten Wettkämpfe, die ich gefahren habe. Und Paulus spricht ja vom Furcht und Zittern. Also wenn man das so durcherlebt, kommst du ans Fürchten und du kommst ans Zittern, manchmal auch vor Kälte. Ich jage ihm aber nach und möchte es gerne ergreifen. In Kapitel 2, Vers 14 wird das nochmal näher beschrieben, wie das sein kann, wenn wir dem Nachjagen es gerne ergreifen. Da steht zum Beispiel, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Ich habe mir das nochmal weiter aufgeschrieben, damit ihr ohne Tadel sauber dasteht, wie echte Gotteskinder mitten unter verdrehten und entaderten Menschen. Es ist manchmal für die aufgebrachten Gefühle eine Zumutung, gegen die Gefühle zu arbeiten. Aber Gottes Wort gibt die Richtung vor, und wenn mein Gefühl dagegen steht und es sagt, also heute wird sowieso nichts, die Predigt geht voll in die Hose, da muss ich da kontern mit dem Wort Gottes. Nein, du hast einen Auftrag und die Leute wollen was hören. Die haben ein Recht dazu. Aber es gibt noch andere Gefühle, die dann einfach schwierig sind. Aber es scheint zuerst wie eine Zumutung, wenn man das hört, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Also man kann, das ist meine Erfahrung, dieses Murren deutlich abkürzen. Und man kann auch den Zweifel deutlich abkürzen. Und es scheint immer nur so, als wäre, dass man seinen geistlichen Pegel so nieder wie möglich hält an der Stelle, wo es daneben ist. Das also, wo ich merke, ich komme daneben, dass ich diesen Pegel so nieder und so kurz wie möglich halte. Wir werden das nicht ausschließen können auf dem Weg zum Ziel. Und die ganzen Schwierigkeiten damals nach Berlin und wieder zurück, und da haben wir die Berliner ja auch mal kennengelernt. Wir hatten gerade einen Satz der Entgegnung gedacht, da hatte der schon 3 gesprochen. Wir Schwaben, da, das ist unser Problem gewesen. Der Ärger macht im Grunde fertig, aber ein geborgenes Handeln ist etwas Großartiges. In meiner Laufbahn als Trailfahrer fiel ich einmal vor versammeltem Publikum völlig in den Schlamm, eine Kalkbrühe. Und ich lag da drin und ich hörte es förmlich knistern, was die Leute dachten, was macht er mit seinem Jesus jetzt da drin? Und ich weiß noch diesen Augenblick, es ist schon so lange her, aber unvergesslich, ich war ganz ruhig geblieben, bin aufgestanden und habe mich umgezogen und habe noch einen guten Platz belegt. Aber ich erinnere mich auch an einen Wettkampf, es war in Bayern gewesen, da bin ich 3-mal, also 3 Runden, jedes Mal nicht um einen Baum rumgekommen, weil ich zu blöd war, das zu packen. Ich habe also alle Schimpfworte, die mir einfielen, über mich und andere in den Wald geschrien und den Regen, der auch damals herrschte. Das ist auch die Kehrseite dann. Es lief auch bei mir nicht immer glatt. Und heute wünsche ich mir, also heute an diesem Tag, dass ich näher an diesem Vers bleiben könnte. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Aber diese Richtung ist vorgegeben. Und dann wird auch meine Familie zu ihrer eigenen Freude einen mürrischen Helmfried viel weniger erleben. Wenn Paulus an der Vergangenheit hängen geblieben wäre, da sähe es düster aus. Er sagt, ich bin es nicht wert, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Oder an anderer Stelle, ich war wie ihr alle ein Eiferer für Gott. Ich habe die Botschaft von diesem neuen Weg bis zu dem Tod verfolgt, indem ich Männer und Frauen verhaften und ins Gefängnis werfen ließ. Er hat sich damals verteidigt, das war eine Verteidigungsrede. Und dann schreibt er, auch als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand ich dabei und hatte Gefallen daran und bewachte die Kleider seiner Mörder. Damals war es sein Ziel, ein guter Mensch zu werden, durch Besserwerden Gott zu gefallen. Aber dieser Weg endete tatsächlich mörderisch. Und das kann nicht unser Weg sein. Das kann nicht unser Weg sein, dass wir uns ein Leben lang abkrampfen, ein besserer Mensch zu werden und es doch nie ganz schaffen. Sondern Gott möchte, dass wir einfach mit ihm zusammen unseren Weg gehen. Und dann werden wir uns kennenlernen, immer besser. Und je älter du wirst, umso mehr. Da kommt ja noch ein bisschen das Vergessen dazu, das ist ja manchmal auch gut. Aber trotzdem, ich weiß schon, wer ich bin und was ich wäre, wenn ich Jesus nicht hätte. Das sollten wir immer wissen. Und das sollte uns auch an diesem Zittern halten oder mit dieser Furcht an dieser Stelle. Wir könnten, wenn die Umstände uns erdrücken würden oder wir dumm reagieren würden, wir könnten brutal aus der Rolle fallen. Aber das ist nicht mehr nötig. Es ist bei Paulus nicht mehr nötig gewesen. Er kam von diesem Mörderherzen weg und er wurde zu jemand, der wirklich die echte Liebe Gottes gepredigt hat. Aber ohne den Beigeschmack, naja, die Liebe deckt ja sowieso alles zu, sondern er wusste immer, um was es ging und hat er auch ganz klar durchgezogen. Denn das Leben ist für mich Christus, sagte er. Darum ist mir das Sterben Gewinn. Letzten Mittwoch hatten wir Hauskreis und da gibt es ja hinterher der Gebetsgemeinschaft und da betete eine Teilnehmerin, Herr Jesus Christus, du bist der Sinn meines Lebens. Also das hat mich angemacht. Das hat mich richtig berührt, so wie auch den Andreas da in Ogerath die Geschichte. Das geht nicht mehr an einem vorbei. Das sagt ein Mensch, du bist der Sinn meines Lebens. Das war so der Gipfel, vielleicht auch auf diese Predigt heute Morgen. Christus ist der Sinn meines Lebens. Ganz wunderbar. Darf ich das nächste Bild erbitten? Das Ziel ist noch nicht erreicht, aber bekannt. Ich glaube, da war vorher noch ein anderes. Mal das nächste vielleicht? Ja. Unsere Gedankenwelt bestimmt, wie es uns geht. Es geht also nicht um ein perfektionistisches Lebensbild. Es geht nicht um das Besserwerden wollen um jeden Preis. Es ist kein letztlich brauchbares Ziel, obwohl genau Gott das auch parallel zu unserem Leben mit jedem von uns auch erfüllen wird. Und es geht darum, wie schon gesagt, auf das Niveau der unliebsamen Stolperer so niedrig wie möglich zu halten. Dann ist es wie beim Tintenkiller. Ich weiß, was drunter ist, aber es ist abgedeckt, es ist zu, es ist nicht mehr sichtbar. Ganz wunderbar, dass es so sein kann. Und es geht darum, dass die Planung Gottes für unser Leben vollständig sich erfüllt. Was heißt vollständig? Wir werden immer Abstriche machen müssen, denken, wie es Gott eigentlich mit uns machen müsste. Aber es wird am Schluss so rauskommen, wie er es wollte. Und das sollte dann auch mit das Ziel sein. Die Psyche, die durch schlechte Erfahrungen am Boden festgehalten wird, kann sich plötzlich wie ein befreiter Vogel aufschwingen. Und daran merken wir auch, wie die Macht unsere Gedanken, unser Leben eigentlich festhalten wollen oder wie es darauf ankommt, wie wir und was wir denken. Und das Wichtigste, glaube ich, wird immer sein, dass wir uns am geschriebenen Wort Gottes festhalten. So wie die Bibel das sagt, das ist richtig. Daran zu zweifeln ist zwar interessant, aber es ist nicht förderlich. Es bringt letztlich nicht zum Ziel weiter. Das geschriebene Wort Gottes ist eigentlich die einzige Möglichkeit, seine Niederungen in der Gedankenwelt zu verlassen und richtig zu denken. Nicht konform jetzt einfach wie alle anderen in einer Einheit, sondern persönlich, kompatibel mit dem Leben, wie es für jeden Einzelnen gemacht ist und wie er lebt, in welchen Umständen. Ja, das, was er jetzt schon als Kind Gottes ist und was er einmal erreichen wird, Paulus, das ewige Leben, sind die Gewähr, dass ein Mensch spontan aufstehen und weitergehen kann. Und das hält ihn in Schwung. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, wie Luther das übersetzt. Ich habe gemerkt, auch in schwierigen Situationen, auch gerade in sportlichen Situationen, es ist das Einzige, mit einem Maximum an Konzentration weitermachen zu können. Es gibt Situationen, wo du wirklich körperlich auch verzweifelt bist. Gerade im Sport könnte ich einiges aufzählen. Aber dann einfach aus solch einer Lage heraus oder an der Kreuzung in Ukarat heraus wirklich wieder zu starten mit einem Maximum an Konzentration, was eben da möglich ist. Aber es wird viel mehr sein, als wenn wir selbst das Ding jetzt in die Hand genommen hätten und hätten sie vielleicht noch dabei kaputt gemacht. Es geht hier um den Kampfpreis. Und das ist etwas, was manchmal anstrengend ist. Und ich denke, gegen seine Gefühle vorzugehen, wenn man zum Beispiel die große Wut kriegt und jetzt irgendwo reinschlagen möchte oder jetzt fällt mir wieder so ein blödes Beispiel ein. Ich muss ja nicht alles erzählen. Aber es ging heute Morgen darum, ob ich ein blaues Hemd anziehe oder ein weißes. Das Blaue gefiel mir jetzt besser. Und ich sagte, ich dachte für mich, ich setze mich jetzt einfach durch. Genau. Aber die Krawatte hat meine Frau bestimmt. Genau. Aber es ist nicht immer so bei uns. Nur, das sind diese kleinen Dinge, wo man, das kann ja auf ganz anderen Gebieten natürlich auch liegen, wo man sagt, wenn ich jetzt da weitermachen würde, sage, wieso muss man da immer reinreden? Das war ja gestern schon so und vorgestern und letztes Jahr auch. Und dann kommst du irgendwie, egal wie der Mensch jetzt gerade heißt, kommst du in einen Dreh rein, der ist nicht gut. Der bringt nichts zum Ziel, der macht dich nur kaputt letztendlich. Du scheinst im Recht zu sein, aber dieses Recht bringt dich um den Boden. Es geht um eine himmlische Berufung. Es ist die Berufung zur Herrlichkeit. Es geht um das Ziel wirklich zu erreichen. Ein Mensch kehrt in die Vaterarme Gottes zurück. Nicht Trostpflästerchen in einer hoffnungsarmen Welt, sondern die Hoffnung in enger Verbindung. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und es ist nicht ein Kampf durch Leistung. Das wird im Alter noch schwieriger werden. Der Arthur Richter, ehemaliger Leiter des Marburger Kreises, hat einmal gesagt oder geschrieben, wir erleben doch immer wieder mit Erschrecken, dass Menschen in unserer Umwelt plötzlich unleidlich werden. Nicht das Alter macht sie so, sondern jetzt erst tritt ihr Wesen deutlich in Erscheinung, weil die disziplinierende Klammer des Willens beim alten Menschen locker wird und nachlässt. Nun sieht jedermann, was an ihnen ist. Und wer ein Leben lang egoistisch gedacht hat, wird jetzt zum Schrecken der Familie. Und Jean-Paul, ein vielgelesener Dichter seiner Zeit, schrieb, ein enges Herz wächst nicht mehr, aber ein weites wird größer. Jenes verengen die Jahre, dieses dehnen sie aus. Allgemein gilt, dass wir die Gestalt unseres Alters durch unser Leben vorbereiten und bestimmen. Dann merken wir auch, wie solche Texte heute auch ins Alter reinsprechen können und sollen und dürfen. Nächstes. Auf dem Boden der Wirklichkeit bleiben. Ich bilde mir nicht ein, den Sieg schon errungen zu haben. Das ist gläubiger Realismus. Nächstes bitte. Mitten in der Gegenwart starten. Das können wir heute Morgen auch am Bildschirm, wo Sie sind gerade. Ich kenne Sie ja nicht und weiß nicht, wie es ihnen geht, aber überall da, wo wir auf Gottes Wort hören. Da sagt Paulus, wohl an denn, sofern wir schon geistlich reif geworden sind, lasst uns in dieser Gesinnung unseren Wandel führen. Geistlich reif, vollendet, vollkommen. Das ist in diesem Sinn gemeint wie ein Kind, das in einem gewissen Alter doch manches nicht anderes kann, aber schon ganz vollkommen ist. Und dieses, was dann hier steht mit dem geistlich reif, so habe ich das verstanden. Das heißt, mündig sein, arbeitsfähig sein, bewährt sein. Also wo eine Art Zuverlässigkeit drüber gekommen ist. Das ist diese geistliche Reife. Nicht dieses vollkommene, völlig abgehobene und nie wieder Fehler machende, sondern mündig zu sein, zu verstehen, arbeitsfähig, bewährt. Ich möchte eine Geschichte zum Schluss erzählen. Jetzt kommt er schon wieder mit seinen alten Sachen. Nein, diesmal nicht. Ich bin mit meinem Sohn, der inzwischen die Sportart gewechselt hat, beim Mountainbike Eliminator angelangt. Mein Sohn fährt dieses Rennen, das ist ein Kurzstreckenrennen, irgendwo auf dem Marktplatz in Europa. Und es geht darum, 2 Runden, 4 Leute gegeneinander Vollgas zu fahren. Aber wirklich im Fahrrad Vollgas. Über Schanzen, Steilkurven, regennasse Pflastersteine und alles, was eben da die Natur, kann auch im Wald oder auf der Wiese irgendwo stattfinden, sein. Und da waren wir nach den Weltcupläufen auch in Graz angelangt, jetzt im September bei der Weltmeisterschaft. Mein Sohn Nils ist befreundet mit Simon Gegenheimer. Simon Gegenheimer ist ein gläubiger Christ. Und sie haben sich auch über dieser Schiene getroffen. Simon war bis dahin 3-mal Vize-Weltmeister geworden und mehrmals deutscher Meister. Und er stand nun wieder davor, vor einer Weltmeisterschaft. Mein Sohn ist als 23. bereits sehr früh ausgeschieden. Er hat also diesen Viererstand, wo 2 kommen ja weiter und 2 scheiden aus von den Vieren. Also 2 werden eliminiert, darum heißt es Eliminator. Und da war er 23. geworden. Aber er hat seinen Freund Simon begleitet. Ich hatte mir die, Dreistigkeit vielleicht auch genommen, ich war mir unsicher, aber wir kennen uns ja auch, Simon und ich. Ich bin mal kurz zu ihm hingegangen, wo er dann saß in seinem Campingstuhl zwischen den Heats, so heißen diese Zwischenläufe, wo man immer weiterkommen muss. Da saß er schweißgebadet vom Aufwärmtraining und ich habe einfach mit ihm gebetet und er hat sich bedankt. Aber mein Sohn hat ihm die Gels gereicht, er hat die Flasche gereicht. Ich weiß nicht, was sie besprochen haben. Er hat ihn durch die ganze Weltmeisterschaft durchbegleitet. Und dann kam der Endlauf. 4 Leute am Start, die 4 Weltbesten. Wir alle waren so gespannt. Es waren ganz viele Leute auf dem Marktplatz in Graz gewesen. Und dann war der Start und dann ging die erste Runde rum und Simon lag dann in der 2. Runde tatsächlich an 2. Stelle. Und da ging es in Graz so eine Kopfsteinpflasterpassage hoch und oben war noch eine kleine Schanze eingebaut, dann eine scharfe Rechtskehre und dann noch ungefähr 40 Meter bis zum Ziel. Und Nils und ich sahen das an der Videoleinwand. Ich sagte zu Nils, er war an 2. Stelle, das schafft er nicht. Und dann sagt mein Sohn, wart mal ab. Und dann hatte Simon, er fuhr dann auf der linken Seite über die Schanze, der andere fuhr rechts über die Schanze, aber sie mussten ja rechts rum. So ist für den Rechtsfahrenden der Bogen größer geworden und der Linksfahrende konnte den Bogen ganz eng fahren und hatte die Möglichkeit, früher anzutreten und fuhr Vollgas und wurde Weltmeister. Das war für mich, blöd ausgedrückt, es war für mich das geistlich größte Erlebnis in diesem Jahr. Ich war ganz tief ergriffen. Nicht, weil der jetzt gewonnen hat, aber auf die Art und Weise, wie der gewann. Und mir ging so ein Kopf, Gott, nächsten Bild, Gott lässt seine Leute nicht im Regen stehen. Er hatte nur eine einzige Chance, er ist jetzt 33 Jahre alt. Und Gott hat ihm in diesem Augenblick alles gegeben, was er brauchte, um wirklich Weltmeister zu werden. Und das hat mich tief gepackt. Dass das möglich ist, in aller kritischsten Situation, Ukarat ist ja auch nur ein Teil davon, ja, dass das möglich ist. War nach das, oder ja, nach der Siegerehrung standen die dann zusammen, mein Sohn Nils ist links im Bild, die deutsche Mannschaft ist das, die dort in Graz zusammenstand und einfach diesen grandiosen Sieg eines Weltmeisters, der an Jesus gläubig ist, gefeiert hat. Wenn ihr noch in irgendeinem anderen Punkt anders urteilt, wird es euch Gott noch offenbaren. Und noch ein Beamerbild zum Schluss. Es ist klug, nicht dabei stehen zu bleiben, welche Grenzen uns gezogen sind, sondern Jesu Aufforderung zu folgen und das zu tun, was er sagt. Das wird unser ganzes Leben in Schwung halten. Und wie sagte der Apostel ganz am Anfang seines Briefes an die Philipper? Ich habe dabei das feste Vertrauen, derselbe Herr, der in euch eine gute Arbeit angefangen hat, wird sie auch zur Vollendung bringen, bis zum Tage Christi Jesu. Amen. Ja, ich möchte den Segen sprechen, wenn man dazu aufsteht. Danke. Ich wünsche dir, dass Gott dein Leben leite, dass er dir Stärke gebe Tag um Tag, dass er die Hände des Erbarmens breite und alles, was da war und kommen mag. Ich wünsche dir, dass Gott dir Hilfe schenke durch seinen Frieden, der das Bangen stillt, und wenn dich irgend Schuld bedrückt, bedenke, dass Gottes Liebe den Verlorenen gilt. Ich wünsche dir ein Herz voll Dank und Loben. Ich wünsche dir, in Gott getrost zu sein. Sind wir doch ganz und gar stets mit ihm verwoben, die Gott erwählt hat, lässt er nicht allein. Amen.